Heute in CT Uplink: Parteien im Digitalcheck, Kostenfalle In-App-Käufe und CPUs im Vergleich. Bis gleich.
CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe eine neue CT dabei und über die reden wir gleich. Davor gibt es aber einmal kurz Werbung.
Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter dell.de/KMU-Beratung.
Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub und habe euch eine neue CT mitgebracht, die CT-Nummer, ich glaube, 19. Wir blenden sie mal kurz ein. Ja, genau, CT-Nummer 19 mit einigen schönen Schwerpunkten und über ein paar von denen reden wir gleich. Das mache ich wie immer nicht alleine, sondern ich habe drei Gäste und ich würde euch mal bitten, euch vorzustellen und dass ihr kurz erzählt, was ihr bei CT macht, was eure Themen sind. Fangen wir an heute mit Christian Hirsch.
Genau, ich bin Christian Hirsch aus dem Hardware-Ressort und ich teste jetzt, also rede jetzt heute über CPUs.
Und man sieht schon an, also für die Zuschauer, die sehen, du bist auch leidenschaftlicher Rennradfahrer. Sehr schönes Fahrrad. Christian Wölbert, deswegen heute die Nachnamen, weil wir haben heute zwei Christian, ne, dabei. Christian, wer bist du, was machst du?
Hallo, ja, ich bin Christian Wölbert, ich bin im Mobilressort, ich beschäftige mich mit IT-Politik, Verbraucherschutz, Nachhaltigkeit, solchen weichen Themen, sage ich mal.
Okay, und aber auch spannende Themen, über die wir heute reden werden. Und dann haben wir noch den Jörg dabei. Hallo Jörg.
Hallo Achim, ich mache gar nichts in der CT, beziehungsweise ich schreibe ab und zu für die CT. Im Hauptleben bin ich Justiziar und Datenschutzbeauftragter und darf ab und an mal als Freiberufler quasi als freier Autor für euch schreiben und freue mich immer hier dabei zu sein.
Ja, sehr schön. Und genau, du hast einen Artikel mitgeschrieben und deswegen bist du heute dabei. Und ich würde ganz kurz noch Werbung machen. Du bist natürlich auch Podcaster, so wie wir, nämlich für euren Podcast. Der heißt?
Die Auslegungssache, das ist unser CT-Datenschutz-Podcast.
Da müsste ich jetzt aber der Vollständigkeit halber sagen, Christian, du bist eigentlich auch Podcaster, ne?
Ja, als Gast auch bei Bitrauschen. Da geht es
um Bitrauschen, Prozessoren, genau,
da geht es nur um Prozessoren oder Chip-Fertigung genau. Und so weiter. Das ist das Thema.
Vielleicht ist dann die Sendung heute auch so ein bisschen so ein Teaser und wenn ihr mehr über Prozessoren wissen wollt oder mehr über Rechtsthemen, Datenschutzthemen, dann gibt es noch weitere Podcasts, die ihr euch anhören könnt. Ja, ich würde heute anfangen mit dem Christian Wölbert mit der Bundestagswahl. Das ist ja ein sehr aktuelles Thema und die hatten wir zum Aufhänger genommen oder hattet ihr euch zum Aufhänger genommen für unser aktuelles Titelthema. Und zum einen habt ihr euch Parteiprogramme angeschaut. Was steht da überhaupt drin im Bereich Digital, IT? Und zum anderen hast du aber auch so ein Resümee gezogen, wie die bisherige Regierung, wie die so performt hat im Thema Digitalbereich. Wie ist denn da dein Fazit?
Ja, wir haben versucht, eine kleine Bilanz zu ziehen der Digitalpolitik und ich glaube, man kann sagen, dass eigentlich kein großes, richtig großes IT-Projekt gut funktioniert hat. Beispiele, die wir da im Artikel dann auch näher beschreiben, sind der elektronische Personalausweis oder die E-Mail oder auch die sogenannte IT-Konsolidierung. Da geht es um die eigene IT der Bundesregierung. Das sind alles Riesenprojekte, die seit vielen Jahren laufen und man kann sagen, gefloppt sind oder zumindest den Durchbruch noch nicht geschafft haben. Es gibt natürlich auch immer positive Punkte, ne? Die sollte man natürlich auch nicht vergessen. Also ich glaube, die Corona-Warn-App, das ist ein Projekt, das zumindest besser gelaufen ist, als viele erwartet hatten. Es gibt noch ein, zwei andere kleine Beispiele, wo man sagen kann, da funktioniert Digitalisierung auch im öffentlichen Sektor, aber insgesamt glaube ich, hinkt der öffentliche Sektor doch stark hinterher bei der Digitalisierung in Deutschland.
Der öffentliche Sektor, was heißt das für dich dann, wenn es um Verwaltung geht, oder was meinst du damit?
Ich meine damit mit dem öffentlichen Sektor Verwaltung, Behörden, Schulen in erster Linie. Jetzt in dem Artikel haben wir versucht, uns auf die Bundesministerien, die Bundesverwaltung und die Projekte der Bundesregierung zu beschränken, weil wir jetzt ja die Bundestagswahl anstehend haben und es jetzt nicht um die Zuständigkeiten der Länder ging in erster Linie.
Sind wir da eigentlich so wenn man so ins Ausland guckt, vielleicht so in Europa, ist das so ein Thema, was alle eher schlecht machen oder Probleme haben, oder sind wir da besonders schlecht oder vielleicht sogar noch vergleichsweise gut? Kann man da was zu sagen?
Also gerade im europäischen Vergleich kann man es ziemlich klar sagen, weil es da ganz gute Studien gibt. Ich kann sehr empfehlen, einmal reinzuschauen bei der EU-Kommission in den DESI, Digital Economy and Society Index. Da ist Deutschland im Bereich öffentlicher Sektor richtig schlecht. Ich glaube, wir sind auf Platz 21 von 28 hinter Polen, Zypern, also vielen Ländern, wo man auch gar nicht denkt, okay, die sind jetzt vielleicht so super digital, aber die haben uns da tatsächlich abgehängt. Und es gibt auch noch spezielle Studien, wo wir mit Deutschland und mit Österreich, also wo Deutschland mit Österreich und der Schweiz verglichen wird, den E-Government Monitor, und da ist Deutschland auch ganz klar hinten dran.
Und welche Themen sind das, die wo uns die anderen da so ein bisschen was besser machen? Du hast mal geschrieben, glaube ich, dass Österreich zum Beispiel beim Perso, E-Perso, das einfach besser macht und so. Gibt es da so ein paar Beispiele, die du wieder spontan einfallen?
Also was da häufig untersucht wird oder abgefragt wird, ist einmal, wie viele Leistung ist jetzt ein komisches Wort, aber was kann ich eigentlich als Bürger online beim Staat machen? Ich sage jetzt mal so Sachen wie Steuererklärung, Ummeldung, Pass beantragen, Parkausweis, Mülltonnen, also alles, was wir so mit der Verwaltung zu tun haben. Wie viel kann ich davon online machen überhaupt? Und dann natürlich auch, wie wird es eigentlich genutzt? Ne? Also es hilft ja nichts, wenn man theoretisch was machen kann, aber es ist kompliziert und keiner macht's. Und ein Punkt, der auch immer gesondert untersucht wird, zum Beispiel beim E-Government Monitor, ist, wie der elektronische Personalausweis genutzt wird. Und das ist besonders erschreckend, dass seit Jahren rauskommt, dass eigentlich nur so mehr oder weniger 5-6% der Befragten in Deutschland diesen elektronischen Personalausweis jemals online verwendet haben. Und das ist natürlich besonders erschreckend, weil ohne diesen Personalausweis kann ich mich ja gar nicht richtig identifizieren und kann diese Angebote gar nicht nutzen. Also das ist ein Punkt, der da sehr wichtig ist.
Hat ihn einer von euch schon mal verwendet?
Ja. Wofür?
Ich hatte, glaube ich, da mal das Postident irgendwie von zu Hause eingerichtet.
Für einen Handyvertrag oder auch für eine Behördengeschichte?
Nee, für einen Handyvertrag, genau.
Also. Ah ja, super. Ja, also für den privaten Sektor.
Genau.
Ja. Und du, Achim?
Ich überlege gerade, ich habe mal einen Artikel geschrieben für CT über papierlos, und da habe ich den, glaube ich, an ein paar Stellen, ich weiß aber auch nicht mehr genau, wofür ich jetzt, genau, also Postident habe ich auch schon gemacht, aber ich überlege gerade, konnte man damit nicht auch mit der Steuererklärung und so?
Du kannst ihn auch für die Steuererklärung nehmen, für Elster Online. Das habe ich auch jetzt dieses Jahr wieder so gemacht, weil ich es praktischer finde als das Zertifikat. Ja. Ja.
Genau, aber inzwischen benutze ich da auch ein Zertifikat stattdessen. Ja, aber ich glaube, ja, das zeigt es ja eigentlich auch schon, dass es recht wenig ist. Woran liegt denn das? Ich meine, also ich glaube, ein Argument ist immer der Föderalismus in Deutschland, dass das so stark ist. Ist das so ein Grund? Oder ist das ein vorgeschobenes Argument bei den Themen?
Also die Sache mit den Ursachen ist schwierig, weil vieles miteinander verwoben ist und viele Prozesse sich so gegenseitig blockieren. Ich glaube, wir haben einfach relativ spät angefangen. Also die Bundesregierung hat relativ spät angefangen mit dem Thema im Vergleich zu anderen Nationen. Und die Konsequenz war bisher auch nicht so stark da. Ich glaube, seit 2017 gibt es schon einen sehr großen Ehrgeiz, da aufzuholen, weil man natürlich auch gesehen hat, dass schon damals Deutschland in diesen Vergleichsstudien sehr stark abgehängt war. Und seit 2017 gibt es immerhin diesen Anspruch, da aufzuholen, auch gesetzlich formuliert im Onlinezugangsgesetz. Ist wirklich ein spannendes Thema, auch wenn es öffentlich nicht so bekannt ist, aber in diesem Gesetz sagen halt Bund und Länder, wir müssen uns, also sie verpflichten sich selbst, wir müssen unsere ganzen Leistungen digitalisieren. Und jetzt zeigt sich halt eben, dass dieses Ziel nicht bis zur Frist erreicht werden wird, ziemlich sicher. Also bis Ende 2022 soll das eigentlich klappen. Und ich habe jetzt nochmal nachgezählt. Also es gibt ein ganz gutes, eine ganz gute Informationsplattform im Internet vom Bundesinnenministerium. Da kann man gucken, wie viele Verwaltungsdinge denn schon digital möglich sind. Und das ist einfach erschreckend wenig. Also wir haben es genau ausgezählt. Das kann man im Heft sich auch anschauen als Infografik. Ich glaube, von den 580 Verwaltungsdingen, Verwaltungsleistungen, die digital werden sollen, sind erst, also paar 80 sind erst wirklich digital.
Okay. Also ich kenne das, verfolge das auch schon ein bisschen länger. Also ich kann mich erinnern, als ich Referendar war, das ist jetzt irgendwie über 20 Jahre her, war ich bei einer ersten Veranstaltung, wo es um digitale Signaturen und digitale Identitäten geht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Geschichte, mit dem das Ganze bis heute steht und fällt. Das haben wir nicht geschafft. Ich weiß zum Beispiel aus Österreich, das haben sie sehr früh begonnen, das mit dem Handy zu verbinden. Mag man jetzt mögen oder nicht, aber es funktioniert zumindest sehr, sehr gut. Während wir hier digitaler Personalausweis benutzt, kein Mensch. Letztendlich das Ganze immer noch so ein bisschen in die Problematik daran liegt, dass wir uns nicht sicher online identifizieren können. Und da muss ich schon sagen, das ist ja kein Hexenwerk. Ne? Also da liegt die Schuld schon bei der Politik.
Ja, würde ich auch so sagen. Also ich glaube, ich sehe den elektronischen Personalausweis auch als wichtige Grundlage oder eine digitale Identität als wichtige Grundlage für dieses ganze Thema. Und das ist auch in der Corona-Krise deutlich geworden, dass wir da großen Nachholbedarf haben. Und da sehe ich auch noch nicht so die Lösung am Horizont. Aber vielleicht gibt es ja nach der Bundestagswahl neue Ideen.
Genau. Und das ist ja auch nur eins von mehreren Themen, die ihr da auch euch angeschaut habt. Du hast ja schon erwähnt, Bildung ist auch so ein Thema, wo wir, glaube ich, viel Nachholbedarf haben. Und da steht dann natürlich dann die Frage im Raum, jetzt kommen wir zu dem quasi anderen Artikel im Heft, wer macht es denn jetzt besser oder wer könnte es denn jetzt besser machen? Also ich frage dich jetzt mal nicht, wen soll man wählen dafür, sondern vielleicht eher von den Parteien her, was versprechen die denn, was da besser gemacht wird? Ihr habt ja quasi, ich glaube, ihr habt euch die Parteiprogramme angeguckt und die Parteien auch befragt.
Genau. Also wir wollten jetzt natürlich wissen, wie geht es eigentlich weiter in der Digitalpolitik? Und da haben wir uns nicht nur auf die Digitalisierung der Verwaltung beschränkt, sondern ganz viele Bereiche untersucht, also auch Bildung, Datenschutz. Jörg, da kennst du dich ja besser aus, aber Überwachung, Sicherheit, aber auch Arbeits- und Wirtschaftsthemen, wie zum Beispiel Recht auf Homeoffice. Das haben wir alles untersucht, haben die Parteiprogramme darauf abgeklopft und haben aber den Parteien auch noch konkrete Fragen gestellt und sie gebeten, mit Stimme zu, Stimme nicht zu oder neutral zu antworten. Die Parteiprogramme sind oft ein bisschen schwammig und wir wollten gern klare Aussagen haben, die auch vergleichbar sind. Und deswegen haben wir das so kombiniert in dem Artikel.
Und ist das gelungen, klare Aussagen zu kriegen?
Also es haben alle Parteien geantwortet. Das heißt, ich würde sagen, es ist gelungen. In ein, zwei Fällen ist es halt eben so, dass die Aussage Stimme zu oder neutral Stimme nicht zu, dass das nicht so hundertprozentig zu dem passt, was dann als Erläuterungstext dann dazu steht. Das haben wir dann aber auch im Artikel dann nochmal schriftlich quasi aufgedröselt.
Also ihr habt quasi zu jeder Frage von den Parteien einen Erläuterungstext bekommen, wo sie es nochmal konkreter gesagt haben und wo ihr euch dann gedacht habt, jetzt haben sie zwar zugestimmt, aber im Text ist es vielleicht wieder so ein
bisschen. Genau, aber das waren wirklich nur wenige Fälle. Also wir haben es tatsächlich, ja, wie gesagt, geschafft, dass die Parteien alle geantwortet haben zu diesen, das sind, glaube ich, paar 20 Thesen. Und das macht es halt eben möglich, so ähnlich wie beim Wahl-O-Mat, auf einen Blick halt zu sehen, wo unterscheiden sich die Parteien, wo sind die größten Unterschiede. Und trotzdem ist es natürlich dann wichtig, nochmal in diese Erläuterungstexte reinzuschauen, weil Parteien ja aus unterschiedlichen Gründen Dinge befürworten oder Dinge ablehnen. Und deswegen lohnt es sich dann auch nicht nur die Tabelle anzuschauen, sondern auch weiterzulesen.
Also ich habe hier einmal kurz, Christian, du hast es mir geschickt, das gibt es als PDF auch zum Download zu dem Artikel, nur mal um zu sehen, das ist jetzt ein Drittel, ich glaube ich eine von drei Seiten, wo nicht nur die Fragen sind und die Antwort, also grün und rot und gelb für wie beantwortet wurde, sondern da steht dann jedes Mal noch so ein Erläuterungstext und dann sieht man schon, wie viel wie viel Content das auch ist und wie genau man dann vielleicht auch drauf gucken muss. Ja.
Genau, ja, diese Tabelle wird dann online sein und kann sich jeder anschauen und dann noch tiefer in das Thema einsteigen und alle Punkte, die einen interessieren, die einem wichtig sind. Also, sag mal, wenn sich jetzt jemand sehr für das Thema digitale Schule interessiert, was haben die Parteien dafür Positionen, kann man dann die ganzen relevanten Erläuterungen dann im Original, so wie die Parteien es gesagt haben, nachlesen.
Ja, ich dachte auch, ich mache mal ein kurzes Quiz, weil ihr habt jetzt quasi, es ist ja auch verdichtet auf die Ja, Nein und was neutral oder habe ich keine Meinung zu, was war das mittlere? Ja, genau. Neutral,
vielleicht, ja. Vielleicht.
Vielleicht, ja. Genau, ihr habt CDU, SPD, also CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Linke und Grüne habt ihr befragt und ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht, die ich mir angucken wollte und wollte euch fragen, welche Parteien denn dafür oder dagegen sind. Hier, ich habe gleich als erstes eine für Jörg. Die Datenschutzgrundverordnung soll entschärft werden. Welche Partei ist dafür?
Da ist auf jeden Fall die CDU dafür, vermutlich auch die AfD, vielleicht auch die FDP.
Also du blickst schon ganz gut. Die CDU hat hier ein neutral oder müsste man jetzt mal in den Text nochmal reingucken eigentlich. Aber genau, FDP und AfD haben gesagt, entschärft. Ich habe, glaube ich, gelesen sogar, dass die AfD die komplett weghaben will.
Ist besonders sinnvoll, wenn man als deutsche Partei eine europäische Gesetzgebung komplett weghaben will. Das kann man sich dann auch. Also es ist völlig sinnbefreit.
Aber Jörg, du hast ja wirklich richtig, denke ich mal, richtig gelegen, weil also die CDU hat zwar in unserem Fragebogen gesagt, neutral zu diesem Thema, aber wenn man das Programm liest, dann ist zwischen den Zeilen doch sehr deutlich auch erkennbar, dass man den Datenschutz da gerne etwas laxer hätte.
So, Sicherheit. Im öffentlichen Raum soll mit automatischer Gesichtserkennung nach Verdächtigen gesucht werden. Welche Parteien sind da dafür?
Ich hätte die Idee, aber ich war eben schon.
Naja, springe ich mal rein. Ich tippe mal auf alle Fälle die jetzt auch in der Regierung sind, weil das machen die ja auch. Da gibt es ja auch die Pilotprojekte. Also auf alle Fälle CDU. Und wahrscheinlich auch die SPD wird wahrscheinlich da auch zugestimmt haben.
Die SPD hat das abgelehnt.
Aber fällt dann später um.
es gab halt einige Punkte jetzt in der vergangenen Legislaturperiode, wo die SPD solche Überwachungsgesetze zusammen mit der CDU, CSU verschärft hat. Jetzt bei der biometrischen Gesichtserkennung haben sie sich dagegen ausgesprochen auf unsere Frage hin.
Und auch Sicherheit, die Hürden für den Einsatz von Quellen, TKÜ und Online-Durchsuchung durch Ermittler sollen niedriger werden. Also es soll leichter werden, Online-Durchsuchungen zu machen. Da jemand? Christian CDU darf und nicht. AfD. Nur die Union ist hier tatsächlich drin.
Das finde ich halt auch sehr spannend, dass
man. Und die SPD fällt um.
Sorry. Bei diesen Überwachungsthemen halt sehr deutlich den Kontrast sieht zwischen der CDU, CSU und den anderen Parteien. Also das sieht man dann auf einen Blick auch in der Tabelle, dass die da zumindest was jetzt das Programm angeht, sich doch sehr deutlich abheben von den anderen und für eben diese Ausweitung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden sind.
Spannend fand ich auch bei der Frage, der Staat sollte alle ihm bekannten Sicherheitslücken in IT-Produkten den Herstellern melden, statt sie selbst auszunutzen. Haben sich alle Oppositionsparteien gesagt, ja, finden wir richtig, also dass man diese Sicherheitslücken meldet, statt sie auszunutzen. Und SPD und CDU haben sich da neutral geantwortet. Das ist auch, glaube ich, so ein, möchte man vielleicht nicht sagen, ja, aber, oder möchte würde man eigentlich gerne ja sagen, aber man macht es halt anders, ne? Also de facto ist es ja, ja so, dass diese Lücken nicht gemeldet werden.
Es ist natürlich immer so für die Oppositionsparteien jetzt relativ einfach, Dinge zu formulieren. Also es gibt ja auch Beispiele, dass Oppositionsparteien im Bundestag, dass sie dann in den Ländern wieder anders gehandelt haben, in den Bundesländern, wenn sie da selbst in der Regierung waren, also zum Beispiel die Grünen oder die FDP, die dann durchaus auch Überwachungsgesetze mitgetragen haben.
Ja, und so geht es dann sehr ausführlich weiter. Also das fand ich mit das Interessanteste an der Strecke bei euch, dass man wirklich mal sich diese Digitalthemen, die uns ja, also über die wir schreiben, aber die uns auch als IT-Begeisterte oder die beruflich mit IT zu tun haben, mit Datenschutz zu tun haben, mit Digitalisierung zu tun haben, dass die eben dort nochmal konkret abgefragt werden. Also das fand ich super interessant. Wie jetzt ist natürlich so ein Wahlprogramm und solche Versprechen immer noch so eine Sache und was man dann wirklich macht, sicherlich eine andere. Aber hast du denn insgesamt das Gefühl, dass das Thema Digitalisierung, IT, dass das in den Wahlprogrammen der Parteien eine wichtige Rolle spielt? Gibt es vielleicht auch eine Partei, die das besonders stark hervorhebt?
Also es ist auf jeden Fall viel wichtiger noch als vor 4 Jahren. Wir haben das ja auch mal ausgezählt, wie oft eigentlich das Wort digital vorkommt. Ich glaube, bei der Union ist es ungefähr 4-mal so häufig wie vor 4 Jahren. Also ich glaube, es spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Man muss halt eben unterscheiden zwischen den Themen. Also bei diesem ganzen Thema, wie stark hinkt Deutschland jetzt digital hinterher, dieses ganze Thema mit den Faxgeräten in den Gesundheitsämtern und so weiter, da haben wir einfach ein Umsetzungsproblem. Also es ist nicht so, dass es jetzt eine Partei irgendwie einfach den Schalter umlegen kann. Das wird nicht passieren. Also davon können wir uns verabschieden, weil die Prozesse eben so komplex sind. Es ist natürlich schon so, dass Corona da nochmal einen neuen Drive reingebracht hat und einen neuen Ehrgeiz entfacht hat und dass jetzt natürlich diesen Sommer sowieso nichts passiert, weil also nichts Großes passiert wegen der Wahl, sodass man vielleicht hoffen kann, dass dann nach der Wahl vielleicht etwas mehr Druck auf die Leitung kommt. Aber jetzt Thema ist wichtig, aber dass alle Baustellen jetzt in den nächsten 4 Jahren gelöst werden, ist leider nicht zu erwarten. Solche Themen wie der elektronische Personalausweis, das hatten wir schon, das ist ja unglaublich komplex. Also bis man da eine Lösung findet und in den Markt bringt und verbreitet, die breit genutzt wird, das wird eher 5 bis 10 Jahre dauern.
Schätze ich. Und du hast aber das Gefühl, dass alle Parteien dieses Thema auf dem Schirm haben und da auch Vorschläge machen.
Also es ist natürlich schon unterschiedlich, wie detailliert die Parteien sich in den Programmen damit auseinandersetzen. Bei der Union ist relativ viel über Digitalisierung der Verwaltung, bei den Grünen auch. Bei der SPD ist es relativ kurz und knapp, aber das Parteiprogramm ist auch insgesamt kürzer. Und daraus darf man jetzt nicht schließen, dass die SPD da wenig macht oder wenig weiß. Ne? Die haben halt eben ein kurzes Parteiprogramm. Und wie gesagt, es ist halt eben ein Umsetzungsproblem. Ne? Also da kommt viel drauf an, was im Hintergrund passiert und weniger, was auf den Wahlplakaten oder deinem Wahlprogramm steht.
Was mich auch noch interessieren würde, ist, ihr habt ja auch Fragen gestellt, die so ein bisschen mehr in die Richtung, also wo man als Partei vielleicht auch nicht so gerne beantwortet. Gerade im Bereich Sicherheit kann das ja auch durchaus, also gibt es ja so kritische Punkte. Steht sowas dann auch im Wahlprogramm oder wird, also ne, wenn du automatische Gesichtserkennung oder Überwachung und sowas mit drinstehen hast in den Fragekatalog, ist das auch was, mit dem die Parteien offen in ihrem Programm umgehen oder ist das was man denen eher aus der Nase kitzeln muss?
Also bei diesen Sicherheitsthemen, Überwachungsthemen steht bei der Union schon relativ viel auch drin, auch in Richtung Verschärfung, auch die Punkte, die wir abgefragt haben. Das findet sich auch im Programm wieder, das mussten wir nicht aus der Nase ziehen. Bei der SPD war das Thema sehr knapp bis kaum vorhanden, wurde dann aber dann auf unseren Fragebogen hin auch noch erläutert. Manchmal ist natürlich auch das interessant, was nicht im Programm steht. Also das muss man dann auch drauf achten. Also zum Beispiel dieses Thema Hintertüren und Verschlüsselung, da gab es ja einen großen Aufschrei, als das, ich glaube, das war auf EU-Ebene andiskutiert wurde, dass eben es quasi in verschlüsselnden Apps so eine Hintertür für staatliche Ermittler geben sollte. Da haben wir zum Beispiel bei der Union jetzt kein klares Bekenntnis gegen diese Hintertüren gefunden. Bei vielen anderen Parteien wird das dann nochmal extra betont, dass man auf jeden Fall keine solchen Hintertüren möchte.
Gut, ja, super spannend. Wir konnten es jetzt Thema nur anreißen, haben trotzdem jetzt schon über 20 Minuten drüber geredet. Also man merkt schon, da steckt unheimlich viel drin und ich würde auch alle dazu einladen, in diese CT reinzugucken.
Darf ich noch eine Sache ergänzen?
Entschuldigung. Ja, gerne.
Ich möchte auch noch kurz darauf hinweisen, dass wir, dass es ein Online-Tool gibt, das so ähnlich funktioniert wie der Wahl-O-Mat, nur für Digitalpolitik. Das ist der Bitkomat vom IT-Verband Bitkom. Und von denen haben wir auch einige Thesen übernommen und auch in die Tabelle integriert. Das Tolle halt ist, bei diesem Bitkomat, da kann man sich dann wirklich durchklicken und kriegt dann halt eben auch eine Einschätzung, wie stark die verschiedenen Parteien mit den eigenen Positionen dann übereinstimmen. Also das lohnt sich, da mal reinzuklicken, und wir haben dann halt eben noch andere Schwerpunkte integriert in unsere Tabelle.
Okay, ja. Sehr schön. Und ich wollte noch sagen, dass neben der Bilanz und den Wahlprogrammen auch unser Kollege Jo Barger noch ein bisschen beschrieben hat, wie man zu seinen eigenen Abgeordneten ein bisschen mehr rausfindet, also den Direktkandidaten, wie man da rausfindet, wie die eigentlich zu diesen Themen stehen, wie die eigentlich genau aufgestellt sind. Das fand ich auch nochmal spannend. Das ist ein dritter Artikel in der Strecke, und das ist auch noch eine Empfehlung. Ja, und dann würde ich sagen, erstmal danke, Christian, für den Einblick. Ich denke, das Thema wird uns jetzt auch die nächsten Wochen vielleicht auch nochmal im CT-Uplink begleiten. Mal schauen.
Ich liebe solche Tabellen. Ich freue mich da total drauf.
Ja, da ist wirklich viel zu entdecken. Jörg, du hast, ich habe es schon gesagt, ich habe es Kostenfalle In-App-Käufe genannt. Es geht um das Thema Free-to-Play, heißt es immer so schön. Also Spiele, die, das kennt ja jeder auf dem Handy. Man freut sich, dass ein Spiel kostenlos ist, dann kann man das gleich runterladen und gleich loslegen zu spielen, und dann kommen die Kosten eigentlich erst später. Damit habt ihr euch rechtlich so ein bisschen auseinandergesetzt. Das scheint auf jeden Fall ein großer Trend zu sein, also man findet fast keine Handyspiele mehr, die einfach einen Preis kosten und gut ist, sondern es sind eigentlich alles nur noch solche Free-to-Play-Spiele, oder?
Ja, das ist ein Riesentrend, das hat uns also dann auch bei der Recherche erstaunt. Der Anlass für den Artikel ist tatsächlich die Tatsache, dass wir mal in meiner Anwaltskanzlei, die ich nebenher noch betreibe, haben wir mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren einen Blogbeitrag geschaltet, der sich so ein bisschen damit beschäftigt aus rechtlicher Sicht. Und es ist völlig irre, was wir an Kontaktaufnahmen von frustrierten Eltern bekommen, was wir damit gar nicht erzeugen wollten, ne? Also da kommt jede Woche 2 bis 3 Sachen, wo völlig verzweifelte Eltern uns anschreiben, mit zum Teil irren Summen. Also wir haben nochmal nachgeschaut. Die höchste war 11.000 Euro. Also völlig irre. Und so ein mittlerer vierstelliger Betrag, der ist völlig Usus. Also das kommt fast jeden Tag, wo die Eltern halt völlig verzweifelt sind. Und wenn man so mit denen redet, dann ist man auch erstaunt, dass die Fantasie der Kinder, an diese Games zu kommen und an die Freigaben zu kommen, grenzenlos ist. Also was wir da alles gehört haben, wie die Kids es geschafft haben, daran zu kommen, das ist auch absolut bemerkenswert. Aber wie wir uns dann angeschaut haben, wird es ihnen natürlich tatsächlich auch bisweilen sehr leicht gemacht. Und dieser Markt, das hätte ich mir auch nicht im Traum vorstellen lassen. Der ist irre groß inzwischen. Also die Smartphone-Games ist inzwischen die mit Abstand beliebteste Gaming-Plattform, hat also PCs und auch Konsolen abgehängt. Konsolen und PCs machen zusammen 3,2 Milliarden Euro Umsatz und alleine Smartphones und Tablets, 3,2 Millionen und Smartphones und Tablets machen 2,3 Millionen, also als beides zusammen, mit ihren Steigerungsraten von 23% im Jahr 2000.
Muss ich korrigieren, Milliarden.
Ich sage es nochmal, weil es ist, glaube ich, etwas durcheinander geraten. Also Smartphones 2,3 Milliarden und PCs und Konsolen zusammen 3,2. Also schon noch mehr, aber trotzdem sind die beliebtesten Plattformen sind halt die Handy-Games inzwischen, Smartphone-Games. Und von diesen 2,3 Milliarden beträgt der Umsatz von bezahlten Games. Ihr habt den Artikel nicht gelesen, was würdet ihr schätzen?
5%?
10%? 100 Millionen?
11 Millionen.
Boah.
Also nichts. Ne? Also 11 Millionen gegen 2,3 Milliarden. Krass. Also das heißt, der Rest ist alles Free-to-Play, und das hat also völlig diese gesamte Branche übernommen.
Ich kann das total nachvollziehen, weil ich selber, also ich spiele jetzt auch nicht so viel auf dem Handy, aber wenn ich mal spiele, mich nerven auch dieses Spielkonzept, dieses Spiel. Ne? Das ist ja dann immer so, du hast so ein Spiel, das ist erstmal kostenlos, dann musst du eine halbe Stunde warten, bis du, oder erstmal 5 Minuten warten, bis du wieder neue Ressourcen bekommst, dann kannst du wieder das machen. Und in kürzester Zeit wird das immer schwieriger, da weiterzukommen, und du wirst immer mehr Richtung Kaufen geschoben. Und dieses Prinzip finde ich auch so nervig, dass ich diese Spiele eigentlich selber total umgehe, aber es fällt mir immer schwieriger, Spiele zu finden, wo ich einmal 5 Euro, 10 Euro, von mir aus auch 20 Euro zahle, ja, aber dann ist es gut. Und dann habe ich ein ordentliches Spiel, das nicht die ganze Zeit Psychotricks mit mir veranstaltet. Aber es gibt es kaum noch. Ja.
Nee, es gibt es kaum noch. Also im Smartphone-Bereich gibt es eigentlich so gut wie überhaupt nicht mehr. Also gibt es vielleicht noch eine Handvoll Games, aber alle Sachen, die in den Charts weit oben stehen, sind alles sogenannte Free to Play. Nicht Free to, ja genau, Free to Win ist noch was anderes. Alles Free to Play und also der Markt ist wirklich riesig und wir haben uns mal ein paar von den Dingern angesehen und die Verlockung ist groß. Ja, also mir geht es da so ein bisschen wie dir, Achim. Ich lade mir die Dinger gar nicht erst runter. Ich gucke auch, ob ich das kaufen kann und ich habe nichts gegen In-App-Käufe, ne? Also wenn ich mir jetzt irgendwie meine, mir irgendwie eine tolle neue Rüstung bei irgendwas kaufen zu müssen oder so, finde ich das völlig in Ordnung. Aber dieser Gedanke von der nennt sich ja Pay to Win, dass ich eben dann letztendlich nur weiterkomme, wenn ich tatsächlich echtes Geld investiere und zwar eben dann in diese Form von irgendwelchen Diamanten, irgendwelchen Blaubeeren, irgendwelchen Waffen, ohne die ich nicht weiterkomme. Da ist natürlich der Druck so aufgebaut, dass ich vielleicht auch mit wahnsinnig viel Mühe und Zeit zum Ergebnis komme, aber dass natürlich wahrscheinlich die allermeisten User dann irgendwann mal entnervt aufgeben und sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt die Blaubeeren für 100 Euro. Und dann ist, solange das Erwachsene tun, ist das sicherlich kein Problem, aber wir haben eben auch rausgefunden, dass das extrem verbreitet ist bei Sachen, die zum Beispiel ab 4 freigegeben sind und da ist es natürlich extrem fragwürdig.
Also genau, Spiele, die ab 4 man spielen darf und soll und kann sozusagen und dann gibt es aber dieses System. Ich habe auch das Gefühl, es ist ja auch was sich super, also man hat fast das Gefühl, es ist für Kinder gebastelt, weil für Eltern haben ja das Problem, sie wollen den Kindern was zum Spielen geben und dann gibt es da was Kostenloses, das ist ja jetzt erstmal vermeintlich super, ja, also die können was spielen, es ist kostenlos und alles gut und dann kommen halt die Preise danach. Du hast mir einen Screenshot gegeben, weil du gesagt hast, mit dem Alter, dass das schon ab 4 ist. Und du hast mir auch so einen Screenshot gezeigt. Ich guck mal, ob ich den. Ach so, das muss ich jetzt erstmal einstellen. Moment.
Ich habe noch eine Frage an dich, Jörg. Oder gleich.
Genau, also hier ist so ein Screenshot, da sieht man ja schon. Oder genau, vielleicht kannst du es erklären, Jörg, was man sieht.
Ja, das ist aus My Little Pony. Ich habe also mit meiner Frau gemeinsam einen Sonntag My Little Pony gespielt, weil wir das auch mal ausprobieren wollten. Und da konnte man tatsächlich, musste man halt das am Anfang das Alter eingeben und das ist frei ab 4. Also habe ich mal 4 Jahre eingegeben, um mal zu gucken, was da so passiert. Ja, und hier wird tatsächlich dem 4-Jährigen zwar irgendwie gesagt, naja, um dieses Spiel spielen zu können, müssen Sie oder ein Erziehungsberechtigter folgende Bedingungen lesen und Ihnen zustimmen. Ja, aber klar, ne, das wird jeder irgendwie, na gut, bei 4 ist es wahrscheinlich schwierig, weil es noch nicht lesen kann, aber ablesen wird das dann irgendwie weggeklickt und dass ein 4-Jähriger, ein 6-Jähriger kann natürlich hier keine Nutzungsbedingungen akzeptieren, Lizenzvereinbarungen oder gar Cookie-Richtlinien. Auch hier gibt es Cookie-Richtlinien, ja. Also das fand ich schon ziemlich heftig, dass man da auch, wenn man so ein Alter eingibt, dass da nicht irgendwie ein extra Screen kommt oder so, ne? Dass man das hier einfach dann durchklicken kann.
Krass. Ich habe noch eine Frage. Und zwar hast du ja am Anfang gesagt, du kriegst Fälle mit, wo Leute dann 4-stellige Summen bezahlen müssen, sollen oder bezahlt haben. Wie passiert denn das in der Praxis? Also haben die Kinder dann die Handys und können das wirklich selbst freigeben, diese Zahlung? Oder rennen die dann immer zu ihren Eltern? Oder ich habe da echt keine Vorstellung.
Nee, wenn die immer zu ihren Eltern rennen, kommen, glaube ich, keine 4-stelligen Summen zusammen. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Das ist tatsächlich so, ein Handy ist ungesichert. Also zu den Sicherungsmethoden kommen wir sicher gleich noch. Ein Handy ist ungesichert oder wir hatten auch viele Fälle, wo sich das Kind dann tatsächlich die Kreditkarte mopst, ne, und die dann eingibt. Also die, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Aber das sind tatsächlich die wir da haben, sind tatsächlich alles Fälle, wo die Eltern völlig verzweifelt sind und sich auch nicht ohne weiteres erstmal erklären konnten, wo das überhaupt herkommt.
Krass.
Vielleicht auch manchmal auch ein bisschen technische Unbedarftheit, dass man als Eltern erstmal vielleicht wirklich vermeintlich da so ein kostenloses Spiel sieht und einem nicht klar ist, dass, ich meine, ich kenne das auch beim Android-Handy, ne? Gut, das ist jetzt mit einem Fingerabdruck oder so gesichert beim Bezahlen, aber oft ist es ja so eingestellt, dass man jederzeit was bezahlen kann und wenn man dann nicht drauf achtet, das Kind oder irgendjemand hat das Handy in der Hand, dann kann das, kann derjenige, diejenige dann auch einfach was bezahlen.
Ja, wir hatten auch so Großeltern oder so, ne, auf deren, wo das Kind dann irgendwie, ach, das ist doch umsonst, kannst doch mitspielen, ne? Und dann kam irgendwie eine 4.000-Euro-Rechnung.
Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen kann, das stand auch bei euch im Artikel, die Kreativität dann, weil das sind schon, es sind ja auch schon so psychologische Tricks, mit denen man dahin getunnelt wird, was zu bezahlen, und das funktioniert natürlich sehr gut, und irgendwann möchte man dann unbedingt weiterkommen. Also ich kenne auch so Fälle in meiner Umgebung sozusagen, wo ich das mal so mitgekriegt habe, ne, wo auch ein Kind so ein kostenloses Spiel auch nichts bezahlt, es ist auch so, nichts bezahlen darf, dann immer 24 Stunden wartet, bis wieder was Neues kommt und so. Aber ich hatte das Gefühl, da ist so eine Sucht oder so eine Sucht, das klingt jetzt vielleicht zu hart, aber so ein Zug zu diesem Spiel, da versucht man vielleicht auch die PIN rauszukriegen von den Eltern oder, wie du es halt sagst, doch mal die Kreditkarte zu stibitzen oder so, weil man das Gefühl hat, man muss das jetzt machen, weil man in diesem Spiel unbedingt besser als die Freunde sein will oder irgendwie weiterkommen möchte.
Unbedingt neue Ponys haben wollte zum Beispiel in dem Spiel, was wir getestet haben, und tolle Gebäude für die Ponys und Futter für die Ponys und ganz viele andere Dinge, wobei man aber fairerweise noch dazu sagen musste, also ich habe mir mal so die Bewertung rausgesucht, angesehen von ein paar Spielen, da sind auch echt viele Erwachsene mit dabei, ne? Also es ist nicht so, das zieht jetzt nicht nur auf Kinder ab, also auch diese Spiele zum Beispiel stand ganz viel, ich bin volljährig, aber ärgere mich trotzdem darüber, das und so. Das ist also nicht, sicherlich nichts, was nur auf Kinder geht, aber es ist eben auch, und wenn es ab 4 ist, ne, dann ist es eben auch für Kinder gemacht.
Und jetzt haben wir dich ja auch als Rechtsexperten hier, und da wäre natürlich jetzt meine Frage, was ist denn in so einem Fall? Also angenommen, ich habe jetzt so einen Fall, dass jemand, also wenn ich mit meinem Alter irgendwie meine, ich müsste 11.000 Euro dafür ausgeben, dann kann ich danach wahrscheinlich auch schlecht sagen, oh, ich würde es jetzt doch nicht ausgeben, aber wenn jetzt ich sehe, mein 10-jähriges Kind hat da jetzt irgendwie 500 Euro ausgegeben, der Schrecken ist groß, dann würde ich mich jetzt sofort fragen, oder nehmen wir das 4-jährige Kind aus dem Beispiel, das hat da jetzt eindeutig etwas angenommen, was es selber nicht hätte annehmen können überhaupt, dann müsste ich doch eigentlich mein Geld zurückkriegen, oder?
Also in der Theorie sehr eindeutig. Das ist ganz klar, alles unter 7 ist nicht geschäftsfähig, und da kann ich als Eltern sofort hingehen und sagen, hier, ich will das Geld zurück. Die spannendere Frage ist tatsächlich, wie kriege ich das bewiesen? Das kann ja auch sein, dass ich das war. Und da muss man halt denen dann tatsächlich darlegen, dass es das Kind war. Das ist nicht immer einfach, und da sind die Anbieter auch sehr unterschiedlich kulant. Also wir haben ein paar, die kennen wir inzwischen auch schon. Meine Kollegen machen das in der Kanzlei, wo wir wissen, okay, bei denen ist es relativ leicht, da kriegen wir das zurückgebucht, wenn wir das einigermaßen plausibel darlegen. Bei anderen ist es sehr, sehr viel schwieriger.
Und die Beweislast liegt dann bei den Eltern, das nachzuweisen, oder wie?
Die Beweislast, naja, man landet ja im Normalfall gar nicht vor Gericht. Also Beweislast hätte man ja dann eigentlich erst bei Gericht. Das ist jetzt eher die Frage, kann ich den einigermaßen verbindlich darlegen, dass hier mein Kind gehandelt hat. Das hat dann natürlich auch was mit dem Spiel zu tun, ne? Wenn es eher ein kindergeneigtes Spiel ist, geht das wahrscheinlich leichter. Das macht es also schwierig. Die meisten Fälle, wenn man Anwälte involviert, haben wir tatsächlich die meisten Fälle auch zu einem guten Ende gebracht. Ich glaube auch fast alle. Das ist aber dann ja schon ziemlich eskaliert, ne? Normalerweise wendet man sich als Eltern ja erstmal selber an die, und da scheitern tatsächlich viele. Und das ist auch nicht ganz einfach, weil zwischen 7 und 14 zum Beispiel gibt es, ab 7 gibt es den sogenannten Taschengeldparagraphen, bei dem dann natürlich wieder eingewandt werden kann, naja gut, bei 11.000 Euro wahrscheinlich eher nicht, oder es ist ein sehr wohlhabendes Kind, aber zumindest bei geringeren Summen, ne, das ist doch vielleicht aus dem Taschengeld bezahlt und so, also da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten auch für die Hersteller der Spiele, da ihren Pflichten entgegenzuhaltenhalten, aber das
Kind... Jetzt ganz kurz einhaken, ja. Also das Argument wäre dann zu sagen, ja, bloß weil ein Kind 50 Euro in so einem Spiel ausgibt, heißt es ja nicht, dass es dann nicht geschäftsfähig war, sondern das war vielleicht das Taschengeld, und wenn es das Taschengeld für so ein Spiel ausgibt, dann ist das natürlich rechtmäßig. So,
genau.
Kann ich das so verstehen? Aber wenn das über einen plausiblen Taschengeldsumme angeht, dann hätte ich schon wieder eher eine Handhabe.
Genau. Ja gut, bei 50 Euro wird es sich auch nicht lohnen, also zumindest einen Anwalt einzuschalten.
Nee, das aber ja.
Naja, ja, aber schon sagen. Natürlich ein bisschen das nochmal zu monieren und ruhig auch nochmal zum Hersteller zu gehen. Also die wesentlich bessere Methode, als dem Geld hinterherzurennen, ist wie so häufig vorab aktiv zu werden und diese In-App-Käufe auszuschalten. Das geht nämlich, das geht insbesondere bei Apple ziemlich gut. Da habe ich tatsächlich, kann ich relativ genau einstellen, was ich haben möchte. Wir haben das auch bei Heise Tipps und Tricks nochmal genau dargestellt, wer da nochmal suchen möchte. Es ist aber auch so zu finden, nämlich allerdings gut versteckt im Menü Bildschirmzeit auf dem iPhone. Mhm. Da würde ich es nicht unbedingt vermuten.
Aber das sind so die Kindereinstellungen, wo man normal auch sagt, man reduziert die Möglichkeiten von einem Jugendlichen auf dem Handy was zu machen, ne? Das ist das
wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Dann kommt da der Gedanke her, ja. Mhm. Also Bildschirmzeit und dann unter Beschränkungen und da kann ich tatsächlich dann die In-App-Käufe vollständig ausschalten oder ich habe auch noch ein paar andere Optionen. Also das ist ziemlich gut gemacht. Bei Android ist es ein bisschen schwieriger. Da besteht aber die Möglichkeit, bei kostenpflichtigen Inhalten ein Passwort einzurichten. Das ist zumindest, ich meine, auch das ist wieder irgendwas, wo sich Kinder dran abarbeiten können. Aber es ist zumindest besser, als das völlig offen
da zu haben. Aber man darf das echt nicht unterschätzen, wenn dann so ein Drang da ist, dass dann auch so eine PIN zum Beispiel auch echt leicht rausgefunden wird. Oder auch, also ich kenne das auch so aus dem Bekanntenkreis, dann gibt es halt so, dann gibt man die PIN halt doch mal den Kindern, weil irgendwie dann das zu mühsam ist oder man ist gerade nicht da oder so und vergisst es dann wieder. Also das ist immer nur so eine, also ich finde, das ist immer, muss man immer trotzdem ein bisschen so drauf achten, wenn man das selbst mit dem Passwort schützt, dass man da das im Blick hat, weil also da ist manchmal der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ne?
Ja, wichtig scheint mir auch, das vorher mal mit den Kids zu besprechen, ne, dass genau. Es hier auch tatsächlich um echtes Geld geht, weil ich glaube, das ist irgendwie, wenn ich Heidelbeeren irgendwie über einen App-Store erwerbe, nicht so völlig grundsätzlich immer klar.
Ja, oder Goldcoins sind es ja auch.
Ja, manchmal. Genau.
Dann denkt man aber auch manchmal nur, das ist halt virtuelles Geld und so. Ne? Ja. Also ich finde, es wird ja auch so ein bisschen verschleiert durchaus. Und die Währungen passen ja auch nicht zusammen. Ne? Das sind dann irgendwie 50 für einen Euro oder so. Und nicht eins für eins. So, ne? Das ist, ich finde, man tut auch ziemlich viel dafür, es ist ja auch wieder psychologisch, um diese virtuelle Währung zu entkoppeln von diesem Gefühl, dass man dafür echtes Geld ausgibt.
Hm. Genau, und ich muss natürlich auch einen Blick auf mein Smartphone und mein Tablet haben, weil da kommt dann irgendwann auch sowas wie Verletzung der Aufsichtspflicht ins Spiel. Wenn ich also wirklich nachweisen kann, der hat das über Monate genutzt und da gab es nie irgendwie eine Kontrolle und das Geld ist da aufgelaufen und es ist dann eine Riesensumme geworden, dann werde ich natürlich ganz viel schwieriger auch argumentieren können, dagegen das zurück, also dafür das zurückzuholen, als wenn das jetzt irgendwie an einem Wochenende passiert ist oder so. Mhm. Also ich muss einfach gucken, mit den Kids drüber reden und technische Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, das ist das irgendwie Sinnvollste, was ich vorab tun kann.
Was ich krass finde, ist, dass ja Apple und Google je nach Anbieter 15-30% dieser Kohle einfach abgreifen. Ne? Und ich weiß nicht, wie stark die jetzt dafür öffentlich angegriffen werden. Aber ich finde, man sollte da auch dran denken, dass die da ja auch eine Verantwortung haben, nicht nur die Spieleentwickler. Und ja, ich finde das schon heftig. Also, dass die davon auch noch, dass sie da mitkassieren und das zulassen.
Man könnte ja auch so eine Regelung machen, wie dass innerhalb von einer App nicht mehr als 1.000 Euro im Monat ausgegeben werden können oder so. Ne? Das könnte ja ein Hersteller auch zum Beispiel vorgeben. Oder man könnte es auch gesetzlich vorgeben. Ich weiß es nicht, aber das erscheint. Ne? Gab es nicht bei Telefonanbietern auch solche Cap-Grenzen, auf die man sich dann irgendwann mal geeinigt hat oder so? Guckt alles so skeptisch. Wie kommt Kamil? Nee.
Also ich habe eher so ein Déjà-vu, also irgendwie erinnert mich da an das Jambar-Spar-Abo, was vor, ich glaube, so 10, 15 Jahren durch die Öffentlichkeit ging.
Ja, und davor gab es die 0190er-Nummern und Ähnliches. Also es ist schwierig. Also es ist natürlich, wenn erwachsene Menschen das machen, habe ich da überhaupt nichts gegen. Aber es ist natürlich eine Industrie, die so entwickelt ist, dich möglichst zum Zahlen zu bringen und die das natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr klug und sehr, sehr durchdacht macht und psychologisch auch richtig interessante Phänomene, die da ablaufen. Aber wenn es Kinder betrifft, ist es halt echt ja, schwierig. Und ich finde ehrlich gesagt auch eine Sauerei. Und diese Zahlen, die wir da haben, die finde ich halt echt erschreckend. Und das war auch der Anlass, halt, wo mein Kollege Nick und ich dann auch mal diesen Artikel loswerden wollten.
Ja, sehr schön. Und ihr habt auch nochmal Anleitungen, habe ich gesehen, im Artikel auch verlinkt, wie man, glaube ich, wie man das abstellt oder was man da einstellen kann. Das sei auch nochmal zum Hinweis, falls ihr das da nochmal nachlesen wollt. Und dann würde ich erstmal sagen, danke Jörg und ich glaube, Christian Wölbert, wir müssen dich jetzt verabschieden. Du hast einen Termin noch und wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Und danke, dass du da warst.
Danke euch.
Jo, ciao. Tschüss, Christian. Ciao. Mach's gut. Der war übrigens in unserem Heise Online Newsroom für die Zuschauer, Zuschauerinnen, ne, was ihr da hinten gesehen habt. Die Monitore, da laufen normal auch die Zahlen aus dem Newsroom durch und da ist auch so ein kleiner Platz mit einem Mikro.
Da war es aber auch schon mal voller, ne?
Genau, der ist momentan immer noch relativ leer und deswegen kann man, nicht weil die Leute nicht arbeiten, sondern weil sie von zu Hause immer noch arbeiten und dann kann man da ganz gut in Ruhe am Mikrofon sitzen. Ich glaube, Martin und Holland und Co., die sitzen da auch. Nee, Martin, glaube ich, ist zu Hause oft, aber also ich glaube auch die Kollegen aus dem Newsroom bei der Heise Show habe ich glaube auch schon mal jemand gesehen dort. Ja, so, wir haben aber noch ein Thema. Auch wenn ein Christian weg ist, jetzt wird es für mich leichter für die Moderation. Jetzt gibt es nur noch einen Christian. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem CT-typischsten Thema, würde ich jetzt mal sagen, von den dreien. Und du hältst schon einen Prozessor rein. Das ist aber sehr groß, der Prozessor, den du
zeigst. Ja, das ist jetzt nur ein Dummy-Chip, aber das ist halt ein Ryzen Threadripper. Also das sind so die größten die größten, die es derzeit gibt. Das ist also physisch jetzt die größten, aber auch von der Leistung die an der Spitze spielen.
Genau, und wir hatten ja schon vor meinem Urlaub noch, vor gar nicht allzu langer Zeit mal darüber geredet, über ein paar neue Prozessen aus dieser G-Reihe beim Ryzen. Und ihr habt jetzt aber im Heft mal so einen großen Überblick über die CPUs gemacht mit 60 verschiedenen Prozessoren, die ihr auch getestet habt, so einer großen Benchmark-Tabelle, die so im Laufe der Jahre oder des Jahres, der letzten Jahre irgendwie auch zusammengekommen sind. Und ich würde auch versuchen, mal das Thema so anzugehen, dass du vielleicht nochmal einmal so ein bisschen in diesem Begriffsdschungel vielleicht nochmal erklärst, was sind so die aktuellen Modelle und woran erkenne ich überhaupt, was jetzt, welcher Prozessor was hat?
Also mal ganz einfach angefangen, also es geht jetzt um in den Artikeln, also wir haben einen zu Desktop-Prozessoren, einen zu Mobilprozessoren geschrieben, weil die sich so ein bisschen unterscheiden, weil im Desktop erstmal die grundlegende Unterscheidung ist, da kann man in der Regel den Prozessor auch austauschen, weil das gesockelte Prozessoren sind und im Notebook sind sie seit 10 Jahren oder 15 Jahren eingelötet. Also da, wenn ich mir ein Notebook kaufe, habe ich keine Chance mehr, da irgendwas am Prozessor zu machen, wenn ich sage irgendwie, oh, der ist mir zu langsam.
Beim Desktop und kann mich aber... Und kann mich aber, wenn ich das Notebook kaufe, halt schon trotzdem entscheiden. Also es ist jetzt nicht so, dass
wichtig.
Es egal ist.
Genau, ne? Das ist aber umso wichtiger, es beim Kauf zu gucken. Ne? Also wir haben diese Artikel sind halt dafür da, wenn ich mir jetzt einen Rechner kaufen will, egal ob mobil oder stationär, worauf muss ich achten? Ne? Und da gibt es halt bei x86, also das ist die Architektur, die jetzt schon seit 40 Jahren aktuell ist für so einen Heimbereich, aber auch bei Business-Rechnern, gibt es halt eben AMD und Intel als die zwei großen Hersteller und die haben natürlich unterschiedliche Produktlinien, ne? Und weil die einfach für jedes Preissegment einfach unterschiedliche Namen verwenden. Das geht halt, fangen wir mal unten an, das ist halt so Celeron Pentium, was so bei Intel, wo es dann losgeht, die so diese Brot- und Butter-Serie sind die Core-i-Prozessoren. Und oben kommt dann die Core X oder Xeon, das ist dann so Workstation Server, geht das dann schon in die Richtung. Und bei AMD, die haben halt so als Billigschiene die Athlon-Prozessoren, dann kommen halt als, die große Hauptmarke sind halt die Ryzen-Prozessoren. Und oben drüber gibt es dann die Ryzen Threadripper für Workstations und für Server dann die EPYC-Prozessoren. Und wir haben, du hast ja noch gefragt, wie erkenne ich denn, ob das jetzt aktuell ist oder nicht, weil ne, ein Core i7 von vor 5 Jahren hat ungefähr vielleicht ein Drittel der Leistung von, wenn ich heute ein Core i7 kaufe, einfach weil die Zahl der Kerne gestiegen ist, die Taktfrequenzen sind höher. Und das ist eigentlich immer die Generation dann entscheidend und das ist bei den Prozessherstellern dann meistens die erste Ziffer in der Produktbezeichnung. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Core i7-3000, das wäre ein Core i7 der dritten Generation, und wenn es halt ein Core i7 jetzt aktuell 11000 ist, ne, das ist dann die 11. Generation. Ne? Aber das ist halt schwierig, weil halt diese Produktbezeichnungen extrem kryptisch sind. Da steckt eine gewisse Logik dahinter, aber jeder Prozessorhersteller schafft es, in jeder Generation mindestens irgendeine Ausnahme einzubauen, wo es dann die Logik quasi wieder konterkariert wird. Ne? Also es ist nicht so einfach, man kann nicht anhand der Produktbezeichnung einfach ablesen, wie viel Kerne hat zum Beispiel ein Prozessor. Ne? Mhm. Das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Größe aus unserer Sicht, dass die einfach ablesbar wäre.
Genau, also auch wenn man, es gibt ja dann zum Beispiel im Ryzen noch Ryzen, was weiß ich, 579, ne, Ryzen 7. Und das heißt aber nicht, dass da jetzt irgendwie 7 Kerne drin sind oder 8, oder, sondern es kann halt trotzdem dann unterschiedliche Kerneanzahl innerhalb dieser Zahlen oder ja, Nomenklatur irgendwie sein. Und das heißt, man muss eigentlich immer trotzdem aufs Specsheet sozusagen gucken oder in eure Artikel, wo das ja dann, ne, dazu gibt es dann ja auch die Artikel manchmal, um diesen Dschungel rauszukommen. Und man kann auch nicht sagen, bloß je höher eine Zahl ist, desto besser ist der Prozessor und so, sondern es gibt so ein paar Parameter, die passen schon. Ne? 5000 ist die aktuelle Generation bei den Ryzen und so, aber was dann dahinter kommt und wie das dann alles sich zusammensetzt, das kann dann doch manchmal auf eine falsche Fährte führen.
Ja, die einzige Regel, die gilt, also umso größer die Zahl ist, in der Regel auch umso teurer ist ein Prozessor, das ist, glaube ich. Aber teurer ist halt nicht immer besser. Ne? Also Intel hat zum Beispiel bei seiner High-End-Serie, diesen QX-Prozessoren, seit gefühlt 3-4 Jahren nichts signifikant Neues gebracht. Und obwohl das Prozessoren sind, die teilweise 1.000 Euro oder so kosten, ist ein AMD-Prozessor fürs halbe Geld halt teilweise schneller, ne? Oder größtenteils schneller. Das ist, ne, also der teurer ist nicht immer besser. Ne?
Wie sieht's denn aus mit, das würde mich noch interessieren, wir hatten schon ein bisschen drüber gesprochen, von der Verfügbarkeit ist es jetzt nicht so wie bei den Grafikkarten, dass man Probleme hat, die spannendsten Prozessoren zu bekommen, sondern man hat jetzt eigentlich schon eine ganz gute Auswahl zu einem fairen Preis, oder macht dieser Chipmangel auch was mit dem CPU-Markt?
Erstaunlicherweise, der Chipmangel bei den Prozessoren war eigentlich so vor 2 Jahren deutlich akuter, also noch vor Corona gab es da viel größere Probleme als jetzt zurzeit. Da war es nämlich vor allem Intel, die da arge Lieferschwierigkeiten hatten. Das hat sich inzwischen komplett gewandelt. Also Intel-Prozessoren kriegt man wirklich auch wieder 35 Euro Celeron geht's los für Desktop. Also in großen Stückzahlen. Bei AMD sieht's halt ein bisschen schwierig aus. AMD kann eigentlich ernsthaft nur so Prozessoren mit 6 und mehr Kernen momentan liefern oder tut das nur. Das ist halt einfach eben wegen dem Chipmangel begründet. Es gibt halt, also AMD muss bei TSMC fertigen lassen. Das ist eine taiwanische Chipherstellerfirma. Da lässt auch Apple zum Beispiel viel fertigen und aber auch andere Firmen. Da kommen auch viele Grafikchips her, viele Smartphone-Chips. Und da gibt es halt nur eine endliche Anzahl an Werken. Und als Hintergrund, warum ist das passiert? In der PC-Nachfrage hat sich plötzlich Mitte letzten Jahres, also von Anfang letzten Jahres auf Mitte letzten Jahres wegen der Pandemiesituation quasi um 20-30% ist das gestiegen, während vorher der PC-Markt halt jahrelang stagniert bis leicht gefallen ist. Und man kann nicht einfach, weil die Fabriken halt nur dann kostendeckend arbeiten, wenn sie halt ausgelastet sind, so 95, 97, 100%, und man kann nicht einfach da 20% oben drauf schlagen. Das geht einfach nicht in der Fertigung. Und neue Fabriken bauen, ne? Also neue Fab, kann man mal so durchrechnen, kostet so 5, 7, 10 Milliarden US-Dollar und braucht halt so 3, 4, 5 Jahre, um die zu bauen. Und auch da gibt es schon wieder Mangel, weil diese Fertigungsanlagen, da gibt es auch nur wieder wenige Zulieferer, die da auch auf die nächsten Jahre ausgebucht sind, weil halt eben alle investieren und alle kaufen. Deshalb sieht es da schwierig aus. Und AMD hat halt, wie gesagt, einfach eine endliche Anzahl an Wafern pro Monat, die sie halt gefertigt kriegen von TSMC und belichtet, muss man noch genauer zu sagen. Und da ist natürlich klar, als PC-Hersteller, da würde ich natürlich auch sagen, da fertige ich doch lieber irgendwie 6 und 8 Kern-Dice, die ich dann irgendwie im Prozessor für 2, 3, 4, 500 Euro verkaufen kann, als dass ich irgendwie so Athlons für 50 Euro Endverbraucherpreis fertigen lasse, die dann ja in der Herstellung, weiß ich nicht, will ich jetzt, ist immer schwierig, die Hersteller sagen da keine Zahlen, aber das muss man, wenn man da Mehrwertsteuer und Transport und Packaging rausrechnet, dann wird der Chip da vielleicht in der Herstellung so 10, 20 Dollar, wenn es hochkommt, kosten. Ne? Und High-End-Prozessor, die dann auch teilweise für 500, 600 Euro verkauft werden. Die kosten nämlich eine Herstellung dann nicht irgendwie 300-400 Euro, ne? Sondern das sind dann, ist, man sagt so meistens so typischerweise um die $100 an der Fertigung, ne? Und da ist natürlich die Marge extrem viel größer. Und wenn ich Chip-Hersteller wäre, würde ich das natürlich genauso machen.
Also wenn der Markt das hergibt und man genügend Käufer findet und genau, und die, man muss natürlich immer seine Verträge oder so auch bedienen, aber wenn jetzt 20-30% plus hat, dann ist das ja nicht im Rahmen der Standardverträge, sondern kommt dann eben on top. Das heißt, aber in vielen oder in den meisten Bereichen kriegt man eigentlich jetzt ganz gut Prozessoren. Und dann wäre jetzt meine Frage, wie gehe ich jetzt vor? Also ich sag jetzt mal, also wir können ja mal so ein paar Beispiele machen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie würde eigentlich jetzt gerne einen Gaming-PC bauen. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, weil die Grafikkarten so schlecht zu erwischen sind, aber wenn ich da jetzt einen Prozessor für möchte, dann nehme ich ja nicht unbedingt den allerteuersten High-End-Prozessor, den brauche ich gar nicht unbedingt zum Spielen, sondern sowas, so oberes Segment. Wo gucke ich denn da? Gucke ich da zuerst bei AMD, zuerst bei Intel? Was ist so der Bereich, wo spannend ist für dich?
Also bei Gaming-Prozessoren ist es erstaunlicherweise relativ egal, ob man jetzt AMD oder Intel kauft, also zumindest okay. In dem Segment, da ist die Leistung der Grafikkarte einfach viel, viel wichtiger, ja. Und da ist einfach nur wichtig, einen Prozessor quasi good enough zu kaufen, also einer, der quasi die Grafikkarte nicht ausbremst, und da sagen wir, mit einem 6-Kerner ist man da eigentlich schon gut dabei, und wenn man jetzt weiß, okay, soll ein bisschen mehr sein, ich will auch irgendwie 4K-Gaming flüssig hinkriegen mit einer High-End-Grafikkarte, oder VR-Brille, was ja auch ein bisschen anspruchsvoller ist, dann sagen wir, okay, dann kann man auch 8-Kerner nehmen. Aber jetzt irgendwie ein 12- oder 16-Kerner für ein Gaming-PC kann man machen. Ne? Ist jetzt, also es wird nicht langsamer oder so, aber es ist einfach nur eine unnötige Geldausgabe.
Ich habe tatsächlich, aber, habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, für einen Flugsimulator, das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich für ein Spiel auch einen Prozessor abgegradet habe, weil da hatte ich glaube, ich hatte vorher 4 Kerne, oder kann es sein? Ja, doch 4 und Multithreading oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Und da habe ich ein Upgrade gemacht und habe auch das Gefühl, es hat was gebracht. Auf 4K ja, wollte ich halt auch spielen, ja.
Ja, okay, wenn es sehr anspruchsvolle Spiele sind, dann bringt schon 6K was. Man kann aber auch sagen, wenn man jetzt wirklich sagt, ich will ein Budget-Gaming-System haben, was jetzt natürlich jetzt ein bisschen schwierig ist wegen den Grafikkarten, aber wenn wir das mal, wir versetzen mal einfach 2 Jahre zurück so ein bisschen, dann reicht auch noch ein 4-Kerner für ein günstiges System, wenn ich sage, okay, nur Full HD Auflösung und jetzt auch nicht die neuesten Action-Kracher, sondern vielleicht so Standardspiele wie vielleicht irgendeine Simulation oder so, da kann man auch mit einem 4-Kerner immer noch ganz gut spielen, ne? Muss ja auch immer unterscheiden. Es gibt ja auch Gaming-Laptops, also viele Leute, die also auch mit Notebook spielen, da ist es ja, da gibt es ja 6 und 8 Kerner noch gar nicht so lange, ne? Weil das ist ja das thermische Budget viel geringer, ne? Und deshalb können die Prozessoren da auch gar nicht so schnell rechnen. Das ist nämlich auch so eine Sache, was man hätte vorher noch erwähnen können. Ne, es gibt ja Core i7 oder Ryzen 7, gibt es ja sowohl im Desktop als auch im Mobil, aber im Mobil sind die Prozessoren teilweise deutlich langsamer. Ne? Da gibt es auch Core i7 mit nur 4 Kernen, während man im Desktop quasi 8 Kerne kriegt. Ne? Und das ist dann, da dann auch noch der Taktratenunterschied kommt, ist das mehr als Faktor 2 in der Geschwindigkeitunterschied. Ne? Muss man halt auch immer beachten, dass diese Prozessorhersteller eben die Bezeichnung so schwierig haben. Deshalb sagen wir immer, ja, die Bezeichnung ist das eine, das ist halt so ein Indiz, aber schau einfach, guck einfach nach, wie viele Kerne hat das. Das ist ein sehr wichtiges Merkmal, wie schnell taktet das. Dann muss man halt mal vielleicht noch mal ein bisschen rumgoogeln, seit wann gibt es den Prozessor, ne? Dass man jetzt nicht irgendwie so Altware sich andrehen lässt.
Genau, weil dann ja auch noch die Prozessoren, wenn sie sehr alt sind, bestimmte Standards noch nicht können, und dann können die den Flaschenhals wiedergeben, wenn es um Datentransfer zum Beispiel geht oder sowas.
Ich stelle mich hier mal gerne als Testobjekt zur Verfügung. Ich habe hier gerade mal geschaut. Ich habe einen relativ neuen Gaming-Rechner mir aufschwatzen lassen. Ich gestehe, dass ich von Hardware relativ wenig verstehe. Ich habe einen AMD 5900X mit 12-Core-Prozessor. Also nachdem, wie ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das völliger Overkill.
Das ist schon eine sehr high-endliche CPU, ja. Also wäre, glaube ich, fürs reine Spielen nicht notwendig. Ne? Das kommt natürlich immer drauf an. Es gibt ja viele Leute, die ihren Rechner jetzt eben nicht nur zum Spielen nehmen, sondern auch andere Dinge machen. Also wenn man jetzt weiß, okay, ich bin Programmierer und kompiliere viel, dann bringt das auch was zum Beispiel. Oder wenn man halt irgendwie eine Simulation laufen lässt oder man will unbedingt 5 virtuelle Maschinen gleichzeitig laufen lassen, dann kann man auch nicht genug Kerne haben. Ne? Aber fürs Gaming, es ist jetzt nicht schlimm, ne? Aber da hätte ich gesagt, da hätte man 200 Euro sparen können beim Prozessor und hätte die vielleicht noch in die Grafikkarte oben drauflegen können, hätte man fürs Spielen mehr davon gehabt. Ne? Das ist, ich weiß, das ist natürlich bei Komplett-PC-Herstellern, das ist nämlich auch so eine Sache, da kann man sich den Prozessor ja oft nicht so richtig raussuchen, sondern da gibt es halt ein fertiges Paket, ne? Und da ist das einfach, also man kriegt nicht eine gute High-End, also, oder man kriegt keine High-End-Grafikkarte gekoppelt mit, sage ich mal, so einem Mittelklasse-Prozessor, der fürs Gaming eigentlich reicht, sondern die sagen immer, wer die dicke Grafikkarte kauft, der will auch 32 GB RAM haben und der will die 2 Terabyte SSD haben und der will dann auch irgendwie den 8, 16, 12 Kerner haben. Ne?
So war es bei mir auch, ja.
Genau, das
gib ist mir alles.
Die sehen einfach so, wer das Geld hat, der soll es auch uns gerne geben. Ne? Das ist, ja. Das
und wenn man jetzt noch weiß, dass Jörg mit mir immer mal wieder Left 4 Dead 2, ja, ein Spiel von 2009 spielt, da hätten es wahrscheinlich auch
drei Kerne noch. Das kann ich hier schon beantworten.
Ja, aber ich würde dich, Jörg, dann an Joey vermitteln. Wir haben ja in einer der Sendungen mal gelernt, dass seine Internetverbindung so schlecht ist da und er ja immer mit dem Rendern von den Videos so dann, dass das so eine Schwierigkeit ist, dass er das einfach zu dir auslagert.
Ja, ja.
Du hast den passenden Rechner dafür.
Können wir machen.
Okay, ich finde das einfach nochmal spannend. Ich glaube, wir haben es für die Stammhörer, Stammzuschauer, ihr habt es jetzt vielleicht schon ein paar Mal gehört, aber ich finde es trotzdem mal wichtig zu sagen, ne, mit den CPUs, weil mir ist es genauso gegangen. Ich habe jetzt auf einen Tipp auch von Christian und Carsten aus eurem Team auch eben dann nicht ganz so viel Geld für einen Prozessor ausgegeben und habe es auch bisher, also jetzt habe ich ein Upgrade gemacht, tatsächlich wegen des Flugsimulators, und aber auch da habe ich mich von euch beraten lassen und das sind 6 Kerner und das hat völlig ausgereicht. Und ich glaube, auch in euren optimalen PC-Vorschlägen haut ihr nicht standardmäßig die ganz großen Klopper rein, aber schreibt natürlich auch immer, man kann, ne, macht eine Option dafür, aber sagt eigentlich, die meisten brauchen es nicht.
Also wir testen natürlich immer auch, wir legen unsere Bauvorschläge oft flexibel an und sagen eben, ja, für die meisten Leute reicht das, aber wer will, kann natürlich auch das Dicke einbauen, das testen wir auch, wir legen auch das Netzteil immer dafür aus, dass passt dann schon. Ne? Wir haben halt in dem CPU-Wagweiser, und das ist mal ein bisschen jetzt auf den Artikel zurückzukommen, wir haben halt hinten eine riesen Testtabelle drin mit über 50 Prozessoren, und das sind jetzt eben nicht nur die aktuellen, sondern da sind eben Prozessoren seit 2015 drin, und da kann man eben auch für die Leute, die jetzt schon Rechner haben, können einfach mal schauen, wo steht da meiner ungefähr, wo liege ich da, lohnt sich da ein Upgrade überhaupt, ne? Weil ein Upgrade bei Prozessoren ist oft so, ich muss halt auch das Board tauschen, weil die Fassung wechseln so alle 2-3 Jahre, ne? Und da muss man dann eben auch mehr Infrastruktur tauschen. Und deshalb ist das immer mal gut zu schauen. Dann haben wir noch einen Vergleich drin. Da haben wir uns 6 aktuelle Prozessoren jeweils von AMD und Intel rausgesucht in 3 verschiedenen Preisbereichen. Sowas, glaube ich, so um die 220 Euro, dann was um die 350 Euro, dann nochmal die High-End-Modelle und da dann verschiedene
Benchmarks. Ganz kurz, 220, wäre das schon so der Bereich, wo man auch so ein Gaming-PC mit ausstattet, ja, oder?
Genau, ja. Das ist der, die 6 Kerner sind das, die günstigen. Ja. Da haben wir eben auch geschaut, ne, wie verhalten die sich eben nicht nur beim Standard-Benchmark Cinebench, den nehmen wir immer für so als sage ich mal, so, ja, grobe Hausnummer, weil der ist, vergleicht halt sowohl die Leistung mit einem Thread, also die Single-Thread-Leistung, das muss man auch oben nochmal unterscheiden, ne? Wie schnell ist der Prozessor, wenn die Anwendung nur einen Kern nutzen kann, das ist eben zum Beispiel der Browser, ne? Der rendert meistens nur mit einem Thread in einem Tab oder wenn ich Office-Anwendungen habe, und das andere ist Multithread-Anwendung, das ist dann, wenn ich wirklich spezialisierte Anwendungen habe, die auf vielen Kernen laufen, und zum Beispiel Spiele liegen immer so ein bisschen in der Mitte, ne? Die nutzen halt so 4 bis 6 Threads, da haben wir eben verschiedene Programme verglichen, Packprogramme, Office-Anwendungen, Rendering, Videokomprimierung, und da gibt es eben, wie gesagt, Anwendungen, wo halt mal AMD ganz klar vorne liegt, ne? Die okay. Sind halt beim Multithreading sehr stark, weil die eben auch 16 Kerne im Mainstream haben, und aber bei Spielen zum Beispiel oder Office-Anwendungen liegt halt Intel extrem weit vorne, weil da spielt nicht nur der Prozessor die Rolle, sondern zum Beispiel auch die Compiler, die Software verwenden, ne? Intel hat zum Beispiel einen eigenen Compiler, der zum Beispiel bei Adobe-Programm verwendet wird, und dadurch schneiden die eben da einfach ein bisschen besser ab als zum Beispiel AMD-Prozessoren. Das sind auch so Dinge. Man kauft ja den Prozessor nach den Anwendungen, die man nutzt.
Das heißt durchaus, wenn man jetzt so ein Arbeitsrechner hat, wo es einfach darum geht, Videoschnitt oder was ich, Layouten jetzt vielleicht nicht so, oder Rendering oder Architekturbüro oder so, da kann es durchaus sein, dass man aufgrund der Hauptanwendung, die man hat, nochmal genau gucken sollte, gibt es da Vorteile durch eine bestimmte Firma, durch eine bestimmte Unterstützung von irgendwas, die man dann findet. Okay. Also das heißt, man kann auch nicht pauschal sagen, lieber AMD oder Intel, wobei zumindest bei der Effizienz AMD durch die Fertigung einfach deutlich stärker ist. Also heißt, weniger Strom, weniger Watt, weniger Leistung braucht, also weniger verbraucht als pro, wie sagt man das? Pro.
Also das ist die Effizienz, genau, das ist korrekt. Da steht AMD viel besser da als Intel momentan, weil sie einfach bei TSMC 7 Nanometer fertigen lassen. Intel ist beim Desktop noch bei 14, das wird sich im Herbst ändern. Da hatten wir auch schon die All-Lake-Prozessoren auf Heise Online jetzt letzte Woche vorgestellt, also zumindest die Architektur davon. Also die Prozessoren kommen dann erst, ich denke mal so November rum. Und da hat halt AMD einfach einen riesen Vorteil, weil sie da einfach viel mehr Leistung auf gleicher, also sie können viel mehr Transistoren auf gleicher Fläche unterbringen und dadurch haben sie bei gleicher Leistungsaufnahme können sie ja rechnen die Prozessoren einfach viel schneller. Ne? Also es ist nicht so, dass die Hersteller sagen, okay, wir steigen jetzt um, wir haben jetzt einen Die-Shrink, wir sind jetzt effizienter, der Prozessor frisst jetzt halt nur noch 30 statt 50 Watt, sondern die schöpfen immer diese typischen TTPs nennen das auch, das hören mit Design Power Werte immer aus. Dann gibt's so die 65 Watt Prozessoren, also die Standardklasse. Dann gibt's die High-End Prozessoren, das ist meistens so 125 Watt jetzt. Und die Werte schöpfen die auch voll aus, ne? Also, und dadurch ist es aber so, bei einer neuen Generation hat man dann eben so 20-30% eben höhere Performance einfach. Ne? Bei gleichem Energiebedarf. Und das ist der immer, warum man auch einen aktuellen Prozessor kaufen sollte und eben nicht einen von vor 2-3 Jahren.
Mich würde noch zum Schluss interessieren, wie alt, also wenn ich jetzt einen Prozessor habe, der ein Jahr alt ist, dann vermute ich mal, werde ich jetzt nicht ein Upgrade sinnvoll sein. Gibt es so eine Hausnummer, wo du sagst, so ab so und so vielen Jahren, da lohnt es sich jetzt mal so langsam über ein Upgrade nachzudenken? Kann man das aktuell pauschal irgendwie sagen?
Also idealerweise sollte man den Rechner so kaufen, dass man kein Upgrade braucht. Das ist, okay. Ist zumindest unserer Ansicht bei CT, dann dem stimme ich auch privat zu, weil das Problem ist, aufrüsten kann man die ersten 2-3 Jahre, da gibt es diese Prozessoren noch neu zu kaufen, aber dann verschwinden die relativ schnell aus dem Handel, wenn halt eine neue Fassung kommt. Und bei einem 5 Jahren alten PC, der dann zu langsam ist, kriege ich halt oft nur noch Gebrauch-CPUs, also die dann irgendwo bei eBay oder was, aber da weiß ich ja nicht, was derjenige vorher damit gemacht hat. Ne? Also gibt ja so das Stichwort übertakten. Und in der Regel ist es auch dann nicht sinnvoll, sich einen alten Prozessor nochmal für, weiß ich nicht, 150, 200 Euro zu kaufen, weil man kriegt fürs gleiche Geld einen neuen Prozessor, der das gleiche oder der dasselbe oder der mit derselben Leistungsaufnahme doppelt so schnell ist. Ne? Das ist so einfach die Sache, dass es da einfach nicht lohnt. Das ist so die Sache, schlechten Geld nochmal Gutes hinterherzuwerfen. Das ist wenig sinnvoll. Und wenn man eben einfach unsere Tipps befolgt, die wir da erwähnen, ne? wenn ich jetzt einen Office-Rechner habe, und ich weiß, okay, ich will damit nie spielen, der soll bloß ein bisschen Web und so weiter machen, dann reicht da sogar jetzt so noch ein Dual-Core und wenn ich sicher gehen will, kaufe ich mir einen Quad-Core und dann wird das Ding auch noch in 7 Jahren problemlos laufen. Da lehne ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Ne? Und zum Beispiel mein aktueller Rechner ist auch 3 Jahre alt, da ist aber auch schon 8 Kerner drin, weil ich einfach damals gewusst habe, ne, der Rechner soll 5 Jahre halten, also kaufe ich mir den 8 Kerner, der war damals günstig. Und vorher hatte ich halt einen Quad-Core, der stammte von 2011, ne? Und da war das natürlich noch längst nicht gang und gäbe, aber der Rechner hatte dann, wenn ich jetzt zurückrechne, hat dann ja auch 6 Jahre durchgehalten, obwohl ich ihn für 4K-Gaming am Ende sogar verwendet habe. Ne? Also wenn man einfach am Anfang gleich richtig kauft und nicht irgendwie aus falschen Spargedanke irgendwie sagt, ach, ich kaufe mir erstmal den Dual-Core und später könnte ich ja vielleicht mal irgendwann upgraden, ne? Wenn der Zeitpunkt dran ist, dass man upgraden muss, dann ist es zu spät, weil dann gibt es diese CPUs für diese Fassung oft nicht mehr sinnvoll oder man muss halt wieder Gebrauchtware kaufen ohne Garantie und Gewährleistung und ne, das ist halt immer schwierig. Ne?
Nee, verstehe ich.
Und beim Laptop ist es sowieso, ne, da ist es einfach schlicht Fehlkauf, ne? Wenn ich nach 2 Jahren feststelle, oh, jetzt habe ich hier die neue Software und es ruckelt alles, ne, das ist dann einfach, da muss ich einfach sagen, ja, falsches Ende gespart.
Ja, habe ich alles richtig gemacht.
Genau, du hast so viel Kerne, das reicht auch nicht.
Aber was heißt denn das, um das nochmal verständlich, also irgendwie auf 3 Jahre ausrichten und dann neu kaufen?
Nee, also Desktop-PC, aus unserer Erfahrung auch, was ist so an wir hatten ab und zu mal Leserumfragen, so hält locker 5 Jahre durch, wenn man halt vernünftig kauft. Für Office und so kann man auch Probleme heute mit dem 7 Jahre alten Rechner, also wenn man noch sowas ganz Altes hat mit Festplatte, einfach eine SSD tauschen, das ist zum Beispiel eine Investition, wo ich sage, das lohnt sich noch, ne? Irgendwie eine SSD kriegt man eine 500 Gigabyte für 50 Euro, einfach sowas reinstecken und dann kann man den locker noch 2 Jahre weiter nutzen und die SSD dann im nächsten weiterverwenden, ne? Das ist ja eben was man weiterverwenden kann an Komponenten, auch eine Grafikkarte kann man in den nächsten Rechner rübernehmen, aber beim Prozessor, also ich würde sagen, wer halt einen Rechner nach früher als nach 5 Jahren neu kaufen muss, würde ich schon sagen, hat am Anfang nicht genau überlegt. Ne, beim Laptop ist es ein bisschen kürzer so, aber in der Regel zum Beispiel auch, wenn ich überlege, mein Laptop, ich hatte auch letztes Jahr neues gekauft, aber das da davor habe ich auch, das ist auch, Gott, 2013 gewesen, ja, 2013, also es hat auch 7 Jahre gehalten und es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie da plus auf Textkonsole was gemacht hätte. Also das habe ich ganz normal genutzt.
Ja. Jörg, wann hast du deinen Rechner gekauft jetzt neu?
Anfang des Jahres.
Okay, dann laden wir dich, würde ich sagen, in 5 Jahren wieder ein. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß, ne? Und dann schauen wir mal, ob du schon wieder einen neuen Rechner hast oder ob der so lange gehalten hat. Ja, aber ich finde den Hinweis gut, weil ich bin halt auch ein Bastler. Ich mache halt gerne was selber, aber man muss sich halt schon überlegen, ist man vielleicht lieber der Bastler, der einmal das zusammenbaut und dann alle 5, 6 Jahre sich ein neues Konzept macht, dafür auch ein bisschen spart, um das richtig gut zu machen, statt irgendwie zu meinen, man muss dann alle 2 Jahre, bloß weil irgendeine neue CPU rauskommt oder Grafikkarte ist vielleicht nochmal ein anderer Fall, weil die kann man ja auch relativ einfach tauschen, aber trotzdem, also dass man da nicht meint, man müsste jetzt alle 2 Jahre irgendwie an seinem Rechner rumwerkeln, weil es oft nicht so viel bringt. Und das Problem, was du erzählt hast mit den gebrauchten CPU, genau, das Thema hatte ich dann auch schon mal, wo ich dann lange überlegt habe, zahle ich jetzt nochmal 200 Euro für die damals beste CPU, aber eigentlich war es Quatsch und habe ich dann auch nicht gemacht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, danke, das war vielleicht die längste Sendung der CT-Uplink-Geschichte, ich weiß es nicht, nein, aber die Themen waren auch wirklich, alle drei fand ich super interessant und ich glaube, wir hätten zu jeder Sendung jetzt, zu jedem Thema noch eine Stunde reden können. Das tun wir aber nicht. Ich würde genau sagen, spätestens, Christian, wenn der optimale PC kommt, dann können wir mit dir und mit deinen Kollegen nochmal ausführlich drüber reden. Das wird ja gegen Ende des Jahres, in den nächsten Monaten dann irgendwann der Fall sein. Und dann sind wir gespannt, was da so alles reinkommt. Ein bisschen was hast du ja schon bei CT Uplink verraten. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Allerdings wollte ich noch ein paar Kommentare zur letzten Sendung vorlesen. Und davor gibt's natürlich wie immer Werbung.
Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter dell.de/kmu-beratung.
Ja, und genau, in der letzten Sendung hatte Keno das Thema VPN und ich habe gesehen von den Zahlen her auf YouTube, das gab es auch viel Interesse. Viele von euch benutzen offensichtlich auch VPNs und da wollte ich noch mal ein paar Hinweise aus der Zuschauerschaft vorlesen. Nämlich einmal Paul hat geschrieben, dass er das alles mit einem, dass zu Hause bei ihm Pi-hole läuft und seine mobilen Geräte dann mit WireGuard eben nach Hause tunneln und dass er den Eindruck hat, dass das sehr performant funktioniert. Also das nochmal so, ne, dass man die mobilen Geräte immer zu Hause quasi im Netz hat. Dann gab es die Diskussion, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe die Sendung noch gar nicht selber gehört, da ging es irgendwie um Torrents und irgendwie illegal. Da war nochmal der Hinweis, Torrents an sich natürlich überhaupt nicht illegal, sondern man kann Torrent-Technik und so kann man natürlich auch verwenden, um legale Downloads zu machen, ne? Also zum Beispiel Linux-Distributionen oder sowas peer-to-peer irgendwie zur Verfügung stellen. Und dann fand ich das noch interessant, dass man Multiplayer-Spiele, wenn die Peer-to-Peer spielt, dass ein VPN auch hilfreich sein könnte, um seinen Mitspielern nicht seine IP zu verraten, sozusagen. Das fand ich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Dass man vielleicht nicht wisst, dass die nicht unbedingt wissen müssen, wer man ist, sozusagen, oder wo man ist. Und Diona Rapp hatte noch geschrieben, dass er zum Beispiel das auch benutzt, um Spiele günstiger auf Steam zu erhalten, weil es in anderen Ländern, weil es da Preisunterschiede gibt. Da wäre meine Frage, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt, Jörg, aus dem Stand behalten kannst, darf man das eigentlich machen oder ist das so eine Grauzone? Schwierig, oder?
Ist, glaube ich, aus dem Stand jetzt schwierig. Ich würde mal schätzen, dass man wahrscheinlich den Lizenzvertrag mit Steam damit verletzt, aber man macht sich nicht irgendwie strafbar oder so.
Ja, genau. Also das, da muss man natürlich aufpassen. Aber das ist tatsächlich nochmal der Hinweis, dass es, dass man auch, wenn man bei Spieleanbietern oder auch auf Webseiten manchmal so die Preisangebote oder auch Rabatte und so, dass es da natürlich auch Unterschiede gibt. Aber ja, das fand ich nochmal ganz interessant. Also was ich eigentlich sagen will, ist, es gibt viele unserer Zuschauer, Zuschauerinnen benutzen VPNs für ganz unterschiedliche Sachen und das fand ich nochmal interessant. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, so wie ich, dann schaut sie euch noch an oder hört sie euch an. Okay, das war's für heute. Ich habe euch lange genug vom anderen Sachen abgehalten. Christian will bestimmt noch eine Runde mit seinem Fahrrad nachher drehen, bevor es wieder anfängt zu regnen.
Und zu dann spät.
Zu spät? Also bei mir ist es zumindest. Ah, okay.
Ist auch so.
Also dann schnell raus, bevor Jörgs Wetter zu uns kommt. Und würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Dann gibt es auch wieder spannende Themen. Und bis dahin eine schöne Woche. Ciao.
Ciao. Tschüss.